vor denen in Acht, die euch mit einer leeren, trügerischen Philosophie einfangen wollen, mit Anschauungen rein menschlichen Ursprungs, bei denen sich alles um die Prinzipien dreht, die in dieser Welt herrschen und nicht um Christus. Dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. Und ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid. Mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist.
Manuel Schmidt hat vor 2 Wochen über Mars gesprochen hier. Der Mars mit seiner Parole, dieser Kriegsgott, der immer wieder bis heute versucht deutlich zu machen, hey, Gewalt schafft Frieden. Wenn man gewalttätig ist, kann man sich durchsetzen und dann wird letztlich wirklich die Welt gerettet. Töten rettet die Welt. Und Manuel hat deutlich gemacht, schau, look, die Alternative zu Gewalt ist eben nicht Passivität. Mit Passivität wird das nicht besiegt, sondern eine aktive und kreative, hingebungsvolle Liebe, die Welt wirklich transformiert. Und Mars hat nicht mehr das letzte Wort. Mammon, letzte Woche, dieser Geier hier, wo uns weismachen will, Geiz ist wirklich geil. Und deutlich macht, hey, das ist jetzt wirklich, wenn du mehr hast und weniger dafür bezahlen musst, dann ist alles im grünen Bereich. Mehr für dich heißt eben doch weniger für andere. Und wir können den Mammon besiegen mit schlicht und einfach. Mit einem geraden Blick können wir wirklich den Mammon besiegen. Im persönlichen Leben, aber auch in dieser Gesellschaft. Und indem wir dieses WWW praktizieren, vielleicht erinnert ihr euch, was ist wirklich wertvoll in deinem Leben, sei dankbar dafür. Was kannst du weggeben und teilen? Teilen macht Freude. Und was ist wirklich zu tun, dass wir weniger machen, wo wir uns wirklich auch reduzieren, weil wir wirklich zu den reichsten 10% von dieser Erde gehören. Und der springende Punkt bei der ganzen Serie, Gott, ich sage es nochmal, das Evangelium, wo Jesus gebracht hat, das hat wirklich eine öffentliche, politische und auch gesellschaftliche Dimension gehabt. Das war nicht, wir werden ein bisschen frommer, wir werden ein bisschen mehr Jesus-like so und werden dann netter, sondern das hat gebebt damals, als Jesus aufgetreten ist, gesagt hat, hier ist eine neue Ordnung. Und ich lese euch den Vers aus Kolosser 2 nochmal vor. Gott hat die Herrscher und Mächte dieser Welt entwaffnet. Er hat sie öffentlich bloßgestellt, indem er sie durch Christus am Kreuz über sie triumphiert hat. Und das hatte eine Alltagsdimension für alle ersten Christen. Das war nicht einfach so ein theologisches Sühneopferverständnis, sondern das ging runter bis ins Portemonnaie, das ging runter bis in unseren Alltag, wo sie irgendwo schafften. Heute geht es um Cäsar. Nächste Woche wird Matthias über diese Dame sprechen, Aphrodite. Aber heute geht es um Cäsar. Und zwar um den Cäsar-Kult. Julius Cäsar, 100 vor Christus ungefähr geboren und 44 vor Christus gestorben. Was fällt dir bei Cäsar ein? Ja. Asterix. Asterix, ah ja, Asterix, da fällt dir meisten ein. Hey, da war nichts mehr. Julius Cäsar. Hä? Ah, ich kam, ich sah, ich siegte, genau. Veni, vidi, vice. Ich kam, sah und siegte, eben der Asterix, den haben wir schon erwähnt und vielleicht fällt dir noch diese Witzfigur dazu ein, der Lorbeerkranz von Asterix, der römische Feldherr. Der Julius Cäsar, der von seinen Senatoren ermordet wurde. Look, wenn wir über den Cäsar-Kult heute ein bisschen nachdenken, dann kommen wir nicht drum herum, wir müssen wirklich ein Stück zurück in die Geschichte gehen. Keine Angst, es wird jetzt nicht eine Riesengeschichtsstunde, aber ein paar Dinge sind so wichtig zu verstehen, wenn Jesus damals auftrat und sagt, ich bin der Sohn Gottes, was das für ein Beben auslöst in der Gesellschaft. Und Asterix hilft uns dann nur bedingt weiter. Die neue, sage ich mal, soziale und nicht zuletzt auch militärische Realität der damaligen Zeit, die Supermacht. Der Name in aller Munde auf der Welt, das war Rom. Rom, die bedeutende Stadt. Rom hat in den letzten 200-300 Jahren, bevor Cäsar an die Macht kam, immer mehr an Gewalt, mächtiger, die hatten an Macht ausgebaut bis zum Gehtnichtmehr. Es war eine Riesenstadt geworden und hatte große Bedeutung. Bis vor ungefähr 30 vor Christus, vor der Geburt von Jesus, war Rom eine Republik. Ein ganz kompliziertes System von Kontrolle und Ausgewogenheit, das stellte sicher, dass niemand irgendwo im Römischen Reich zu viel Macht bekam. Sie hatten einige Tyrannen gehabt in der Vergangenheit und jetzt war so ein Senatorensystem, wo man genau hinschaute, wer paktiert mit wem. Fast wie in der Schweiz so. Mit wem wir abstippeln, wo wir kumulieren und was machen wir. Es war ein kompliziertes System, aber so war die Machtverteilung war relativ gut. Keiner durfte zu groß und zu fett werden da drin. Mit Julius Caesar änderte sich alles. Änderte sich wirklich alles. Caesar war an sich sein Familiennamen. Das war nichts Besonderes. Aber Julius Caesar hat Caesar zu einem ganz anderen Titel verholfen. Das heißt auch Kaiser, Zar, alle Variationen davon. Das ist jetzt Julius Caesar. Und Julius Caesars Ziel war von Anfang an, als er in das Heer eintrat und in die Politik hineinging, war so viel Macht wie möglich im Senat wirklich zu bekommen. Er wollte Konsul von Rom werden, viel Macht im Staat besitzen und die anderen Senatoren versuchten das wirklich zu verhindern, weil sie andere politische Ansichten vertraten als er. Julius Caesar hatte was ganz Interessantes gemacht. Er hat sich zwei, wie man das so häufig macht, man sucht sich so Kollegen. Man sucht sich andere, mit denen man mitregieren kann. Und hat sich damals den Pompeius ausgesucht, ein erfolgreicher General, und den Licinius Crassus. Kennen wahrscheinlich die wenigsten von euch. Aber Licinius Crassus war der reichste Bürger damals in Rom. Das ist ungefähr wie Gianluigi Aponte in der Schweiz, das ist der reichste Mensch in der Schweiz. Das war der reichste Bürger in Rom. Und die drei bildeten jetzt wie so ein Triumvirat, diese Männerherrschaft. Das war ihr Triumvirat. Der eine war reich, der andere war auch ein General. Und Caesar war der erfolgreichste, der unterwegs war und überall Länder irgendwo einnahm. Um sein Herrschaftsgebiet mehr auszuweiten, hat er dann angefangen, ungefähr 58 vor Christus, er war schon Prokonsul damals, ist er in die weite Welt gegangen und hätte Eroberungszüge gemacht nach Gallien. Asterix Obelix lässt grüßen. Und Gallien war ziemlich einfach einzunehmen, es waren viele zerstrittene Völker, kleine Dörfer. Und es ist ähnlich wie bei Asterix Obelix tatsächlich, die meisten Dörfer wurden besiegt. Da gab das eine, wo nicht besiegt wurde. Ja. Aber so hat es ein ganzes Gebiet ausgedehnt, bis nach Luxemburg, Belgien. Das war ein Riesengebiet, wo er 10 Jahre lang Krieg führte. Ununterbrochen war unterwegs. Er ist einer der erfolgreichsten Feldherren gewesen. Hat erbitterte Feldzüge geführt und hat sogar einen Rhein überquert, bis nach Germanien, bis nach Britannien. Und hat versucht, seine Macht mehr und mehr auszubreiten. Dieses Triumvirat von den drei Männern zerbrach irgendwann, wie das so ist. Wenn zu Mächtige zusammen sind. Wer ist der Größte? Der Gracchus, der Milliardär, ist gestorben. Gut, dann bleiben nur noch zwei. Und der andere fand, jetzt bin ich der Chef, weil der ist unterwegs irgendwo in Britannien und so weiter. Und dann ist die ganze Geschichte ins Rollen gekommen. Er ist geflohen nach Ägypten. In Ägypten wurde er umgebracht. Und der gute Julius Caesar ist zurück. Es hat ihn zurückgeführt bis nach Syrien und dann nach Ägypten. Permanent mit seinem Heer unterwegs, neue Länder einzunehmen. In Ägypten hat es ihm saugut gefallen, hat sich verliebt, falling in love with Cleopatra. Das ist wirklich so eine Geschichte da gewesen. Ist in Ägypten, findet das sagenhaft gut und muss dann zurück nach Rom wegen Regierungsgeschäften. Und geht dann wieder zurück nach Rom und dann tat er das Unglaubliche, was bisher noch keiner so gemacht hat, das war undenkbar. Er kam mit seiner Armee nach Rom. Mit Macht, mit Gewalt, Mars noch im Huckepack, ging er zurück nach Rom und dann fing er an, seine Macht zu etablieren. Sein Heer ist mit dabei und so weiter. Und er hat absolut sein Ansehen versucht, immer mehr zu etablieren. Es scheint so eine Geschichte, er ließ sich wie aus Gott allmählich auch verehren. Und Caesar veränderte dann tatsächlich viele, viele Dinge in Rom und im Römischen Reich. Zum Beispiel der bis dahin bestehende Mondkalender hat Caesar verändert. Er hätte Schaltjahr eingeführt. Geht er verrückt auf Julius Caesar. Und er hat die Monate bestimmt, wie lang denn die Monate sind. Der Monat Juli ist nach Julius Caesar benannt worden heute. Und so hat er angefangen, viele Dinge, wirklich Veränderungen durchzusetzen, manchmal per Dekret. Und manchmal hat er wieder paktiert mit dem einen oder anderen. Er hat sich dann als Diktator auf Lebenszeit ernennen lassen. Das war an sich undenkbar in der damaligen Zeit. Wie soll das gehen? Aber er hat so mächtig dagegen gehalten, sie wollten keinen Herrscher auf lange Zeit, und doch hat Julius Caesar das irgendwie hingekriegt, das Gesetz verändert, um dann die volle Macht im Römischen Reich zu haben. Und die Senatoren, die im Senat saßen, fanden das überhaupt nicht geil, wollten gegen ihn paktieren, und die Traditionalisten waren so wütend, dass sie einen Komplott geschmiedet haben und ihn am Schluss dann ermordet haben. Und der Mord von diesem Julius Caesar, der führte Rom in einen langen, blutigen Bürgerkrieg mit Macht, Intrige und allem Möglichen, was man sich so denken kann. Am Ende ging der Sieger hervor, nämlich der Sohn, der Adoptivsohn vom Julius Caesar. Und die jetzt in Geschichte gut aufgepasst haben, die wissen, wer das war. Ich höre keinen Namen. Octavian. Er nannte sich dann Augustus. Das war der Adoptivsohn von Julius Caesar. Und dieser Adoptivsohn, Octavian, der sich dann Augustus nannte, der erklärte seinen Adoptivvater als göttlich im Nachhinein. Das machte man immer wieder mal, dass man Leute, die verstarben, dann wirklich als Götter gleichsetzte. Und so wurde Augustus denn der Sohn, offiziell nun Sohn Gottes. Augustus wurde jetzt der offizielle Sohn Gottes, Sohn des göttlichen Julius. Hätte man irgendeinen damals im Römischen Reich gefragt, von Deutschland angefangen, von ganz, ganz weiter oben, bis hier über Helvetien, bis nach Syrien, bis nach Ägypten. Wer ist der Sohn Gottes? Dann hätten alle politisch korrekt geantwortet, Octavian, Augustus. Augustus ist der Sohn vom göttlichen Julius, also ist er der Sohn Gottes. Und weil Religion so oder so ein Teil vom ganzen Staatssystem war, war Augustus jetzt automatisch auch der Pontifex Maximus. Das heißt, lateinisch der Oberpriester. Er war die höchste Gestalt. Und jetzt wird es ganz, ganz spannend. Während der Zeit haben alle so diese Dichter und Historiker der damaligen Zeit, die Lieder gedichtet haben, die Geschichte erzählt haben, die haben extrem dazu beigetragen, dass Augustus, der Sohn Gottes, bekannt wurde. Ganz viele dieses tausendjährige Geschichte von Rom, ganz gewunden erzählt und so weiter. Und dann wurde das goldene Zeitalter, hat jetzt begonnen mit dem Geburt eines neuen Kindes. Und durch die Geburt von diesem neuen Kind, von dem Sohn Gottes, soll Frieden und Wohlstand in der Welt verbreitet werden. Die ganze Welt soll erneuert werden. So hat ein damaliger Sänger oder Historienschreiber, der Virgil, der hat das so ausgedrückt, ein ganzes Lied darüber komponiert. Und viele Christen sahen das hinterher sogar als heidnische Prophezeiung auf Jesus hin, dass da ein Kind geboren wird, ein Fürst, der die Welt in Wohlstand bringen wird und Frieden bringen wird, Gerechtigkeit bringen wird. Dieser Virgil hat das damals gesungen zu der Zeit von Augustus. Die Gründerväter von Amerika, die Verfassung in Amerika so als Gründungsväter so beschrieben haben, die haben sogar einen Schlüsselsatz aus dem Gedicht von Virgil übernommen. Und der heißt Novus Ordo Seclorum. Eine neue Ordnung der Zeitalter. Das haben die Gründerväter von Amerika, von Vereinigten Staaten von Amerika übernommen. Und diesen Satz, der hätte es auf die 1-Dollar-Note geschafft bis heute. Jetzt sind wir hier wieder. In God we trust. Und auf dem nächsten Bild können wir es sehen. Novus Ordo Seclorum. Das ist der 1-Dollar, momentan gültige 1-Dollar-Schein in Amerika. Und was die Gründerväter damit an sich deutlich machen wollten, war was ganz Simples. Nicht Augustus oder Jesus, das ist das neue Zeitalter, sondern die Gründung hier von den Vereinigten Staaten von Amerika, das ist der Markstein für ein neues Zeitalter. Und das haben sie damals so festgeschrieben. Und wer jetzt auf irgendwelche Verschwörungstheorien extrem abfährt, Nee, lass das mal. Das mit dem Auge und der Pyramide, ich kann dir das erklären, aber hört jetzt nicht zur Predigt. Aber interessant, sie haben das angeliehen an den Virgil zur Zeit vom Augustus und gesagt, hey, unsere kühne Behauptung, ein neues goldiges Zeitalter fängt an. In Rom damals wurde das überall an Säulen in Steine reingemeißelt, dass ein neues Zeitalter begonnen hat. Gute Nachricht, das wurde damit verbunden. Es gibt eine gute Nachricht, der Sohn Gottes ist jetzt König von dieser Erde. Wir haben einen Kaiser, Gerechtigkeit, Frieden, Sicherheit und Wohlstand gehören für immer uns. Der Sohn Gottes ist wirklich König der ganzen Welt geworden. Das war die Message damals, als Augustus Kaiser wurde. Jetzt bis 14 nach Jesus, nach Christus hat er gelebt und dann wurde sein Tod, er starb und dann wurde sein Sohn Tiberius der nächste Kaiser der damaligen Zeit. Und Tiberius führte den Titel fort, auch Sohn Gottes. Ihr seht auf der nächsten Slide so eine Münze. Da steht drauf Augustus Tiberius, Sohn des göttlichen Augustus. Da ging es direkt mit, weil wahrscheinlich ist genau so eine Münze, hat man Jesus mal gezeigt und gefragt, Jesus, was machen wir? Gibt es Kaisers? Und hat Jesus gesagt, gib dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Das war so eine Münze der damaligen Zeit, wo genau drauf stand, hey, okay, hier, Augustus Tiberius, Sohn des göttlichen Augustus. 2 Tage nach seinem Einmarsch in Jerusalem haben sie ihm die Münze gezeigt. Um noch ein bisschen mehr zu verstehen, warum ist das so eine extreme Kultgötze, der bis heute weiterwirkt? Warum war Rom im Nahen Osten überhaupt vertreten? Warum sind die bis nach Syrien marschiert? Bis nach Ägypten? Und interessanterweise, die Gründe ähneln sehr der heutigen Präsenz von Welt- und Westmächten, die auch vor Ort sind. In Israel, im Iran, Irak und so weiter. Das sind dieselben Gründe wie damals. Es ging um Rohstoffe. Heute ist das Öl. Alle Weltmächte wollen irgendwo mitreden in der ganzen Region, weil es um Öl geht. Und damals war es nicht Öl, sondern Getreide. Rom war eine riesige Stadt, hatte extreme Versorgungsprobleme. Die Population stieg an, aber sie konnten sich nicht ernähren von dem, was sie überhaupt in ganz Italien anbauten. Und deswegen sind sie überall umher gezogen, haben denn Getreide, das muss zurück. Und der Seeweg war damals wie heute nicht nur sicher, weil im 21. Jahrhundert gibt es Piraten, gab es damals auch schon. Und deswegen hat man die Gebiete besetzt, man ist vor Ort hingegangen. Und ein Gouverneur musste dann für Recht und Ordnung im römischen Gedenken sorgen und sagen, look, und wenn du nicht willig bist, dann kreuzigen wir dich, fertig aus. Dann haben wir, und täglich gab es Kreuzigungen von irgendwelchen Aufständigen. Wir greifen durch, wir greifen durch. Das war die Nachricht. Letztlich war die Nachricht von Julius Caesar Kult, der Stärkere gewinnt. Das war die Message. Das ist der Slogan gewesen der damaligen Zeit. Der Stärkere gewinnt. Und wenn ihr den Satz so seht, dann denkt ihr, ja, das gibt es heute auch noch. Der Stärkere gewinnt. Ja, die setzen sich durch. Und wenn du an der Macht mal bist, dann schaust auch, dass an der Macht bleibst. Weil wenn du wegkommst, dann, ja, dann bist du halt nicht mehr mächtig. Der Stärkere gewinnt. Und in solcher Zeit tritt Jesus auf einmal auf, an der Öffentlichkeit und sagt, ich bin der Sohn Gottes. Und jeder wusste, nee, Augustus, Tiberius, das ist der Sohn Gottes. Nein, ich bin der Sohn Gottes. Das war ein politisches Statement, versteht ihr das? Alle, die das hörten, dachten, nee, was sagt er? Das kann ja gar nicht sein. Und er sagt, doch, ich bin der Sohn Gottes. Eine neue Ordnung, ein neues Zeitalter bricht an. Novus ordo seclorum. Ein neues Zeitalter bringt mit mir an. Und Jesus geht in den Tempel, Lukas 4 wird beschrieben, die Jesaja-Rolle, das angenehme Jahr, ein neues Zeitalter bricht an, heute mit mir. Und Leute waren vor den Kopf gestoßen. Das war nicht einfach so ein bisschen religiöses Denken, das war wirklich Politik, Tagespolitik. Und das war Zündstoff, das war hochbrisant. Und Jesus macht am Anfang direkt deutlich, wie denn jetzt seine neue Ordnung denn aussieht. Er macht deutlich, wie seine Jünger selbst sogar noch in der Denkweise der damaligen Zeit verhaftet sind. Es gibt eine interessante Begebenheit, wo deutlich wird, wie Jesus diesen Kult, dass der Stärkere immer gewinnt, wirklich durchbricht. Es geht um Jakobus und Johannes. Die waren sehr viel mit Jesus unterwegs und die beiden waren einfache Leute, aber eins wussten die. Ein Reich, und darunter waren sie aufgewachsen, ein Reich, Gottesreich. Reiche, Mächtige haben Minister. Die haben Berater, die haben Leute zur Linken und Rechten, die ihnen denn genau sagen und so weiter, was sie zu tun haben. Und zu Recht hatten sie ein wenig Hoffnung darauf, wenn Jesus einmal in seinem Reich regiert, dann sind wir auch eine große Nummer. Dann haben wir auch was zu sagen. Und dann gehen sie zu Jesus hin und tragen den Wunsch auf, je einen Posten zur Rechten und zur Linken zu haben. Quasi, ich werde Außenminister und du wirst der Innenminister. So ein himmlisches Triumvirat. Weil das kannten die. Und das übertrugen die jetzt genau auf Jesus, der ist doch der König, der Sohn Gottes. Ja, dann braucht er auch Berater links und rechts. Wie Gracius und Pompeii. Jetzt brauchen wir so einen. Johannes, Jakobus. Und dann kommt die interessante Story aus Markus 10. Als die anderen 10 das hörten, wurden sie immer unwilliger über Jakobus und Johannes. Und Jesus ruft sie zu sich und sagt zu ihnen, ihr wisst, die als Herrscher der Völker gelten, unterdrücken sie und ihre Großen setzen ihre Macht gegen sie ein. Unter euch soll es aber nicht so sein, sondern wer unter euch groß sein will, sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, sei der Knecht aller. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für ihn. Und mit der Aussage besiegt Jesus diesen Cäsarkult. Wir haben kein Schild mehr besiegt, deswegen werfe ich ihn um. Und Jesus sagt, du hast nicht das letzte Wort. Der Stärkere gewinnt nicht. Stärke bei Jesus ist was ganz anderes. Und er macht wie so ein Motto und sagt, mein Königreich hat eine komplett andere Denkweise. Ich möchte euch das zeigen. Wir haben im Büro bei uns, im Office, haben wir dieses Schild aufgehangen. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ich habe 6 heute Morgen aus dem Büro geholt und habe gesagt, ich muss euch das zeigen. His Kingdom is upside down. Power under, not power over. Wir haben das im Büro aufgehangen, weil ich das extrem wichtig finde, dass wir uns immer wieder daran erinnern. Als Mitarbeiter, als Leiter, unser Königreich, im König, den wir dienen, da geht es nicht um Macht über, sondern es geht Macht unter, die andere aufhebt. Und das muss man sich immer wieder in Erinnerung rufen. Warum? Weil dieser Kult, dass der Stärkere gewinnt, das hat sich so durchgefressen in unserer Gesellschaft, auch in unser Denken. Bis heute glauben wir daran, dass der Stärkere wirklich sich durchsetzen kann. Und Jesus sagt, mein Königreich ist ein Upside-Down-Kingdom. Nicht Power over, Power under. Unten, eine Kraft, die von unten kommt und Menschen aufhebt. Leute, und das war eine Provokation der damaligen Zeit. Ihr müsst euch jetzt wirklich nicht, ihr könnt euch jetzt wahrscheinlich gar nicht verrückt nur vorstellen, dass einer auftritt und sagt, nein, mein Königreich ist nicht von dieser Welt, so funktioniert das nicht, aber ich bin der Sohn Gottes. Und Tiberius ist es nicht und Augustus ist es auch nicht. Nicht die Macht und Gewalt haben werden sich durchsetzen, nicht, sondern derjenige, der wohltätig ist. Eben nicht Cäsar, sondern der dient. Und Jesus konkretisiert das später nochmal und sagt das sehr deutlich im Matthäus-Evangelium, gegen Ende von seinem Leben. Denn als ich hungrig war, habt ihr mir zu essen gegeben, als ich Durst hatte, bekam ich etwas von euch zu trinken. Ich war ein Fremder bei euch und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen, aber ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt für mich gesorgt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden sie dir nach Gottes Willen gelebt haben, fragen, Herr, wann bist du denn hungrig gewesen und wir haben dir zu essen gegeben oder durstig, wir gaben dir zu trinken. Wann warst du als Fremder bei uns, wir haben dir Gastfreundschaft gewährt und wann hattest du nichts anzuziehen? Und wir haben dir Kleider gebracht und dann warst du krank und im Gefängnis und wir haben dich besucht und der König wird antworten, das will ich euch sagen, was ihr einem meiner geringsten Brüder oder für eine meiner geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Die ersten Christen waren Land auf Land ab, egal wo sie die Gemeinschaften bildeten, dafür bekannt, das war ein Markenzeichen, dass sie Armen halfen, dass sie wirklich anderen Leute aufhalfen, eben teilten, Leute wieder, Würdegaben, Menschen, die irgendwo vom Weg abgekommen waren. Die ersten Gemeinschaften waren Gemeinschaften, wo immer das hochhielten, look, wir sind eine verletzbare Truppe, aber wir helfen einander und wir greifen uns unter anderem eine tatkräftige Liebe. Look, wir erleben zyklenhaft, glaube ich, in unserer Geschichte immer wieder, dass dieser Kaiserkult, der Mächtige setzt sich durch, dass er wieder auflebt. In der ganzen Geschichte. Napoleon, Karl der Große, wir können fortführen. Das Dritte Reich in Deutschland, ein Führer, der so als Heilsbringer quasi gefeiert wurde und man dem zugejubelt hat, ein neues Zeitalter bricht für uns als Deutschland an. Und er sich selbst mit der Zeit wirklich als den Erlöser sah. Weil Manuel hat das erzählt, dass je mehr Attentate er überlebt hatte, er immer fand, er wird immer göttlicher. Ich bin wirklich unantastbar. Leute, und wir erleben das jetzt auch wieder. Dass Politiker oder einflussreiche Leute auf einmal sagen, look, wir retten hier, wir retten euch als Menschen, wir retten euch vor der nächsten Energiekrise, wir retten euch vor der nächsten Wirtschaftskrise, wir sind der Erlöser für die Flüchtlingskrise, wir haben die Lösung. Leute, und das ist wirklich eine ernste Situation. Ich finde, Jesus sagt, look, mein Königreich ist nicht so. Und wenn du mir nachfolgst, dann kannst du nicht nach dem Prinzip leben. Und dann musst du dieses Prinzip ernst nehmen, wenn es in der Welt gelebt wird und du hast eine Aufgabe darin. Look, ich möchte ein Beispiel noch geben auf den Philippinen. Ich bin mehrmals in den Philippinen ja gewesen. Wir sind verbunden mit Onesimo, mit dem Christian Schneider dort, wo in den Slums unter junge Leute arbeitet. Vor einigen Jahren ist der Präsident Duterte an die Regierung gekommen und er hat damit von Anfang an geworben, look, er will den Drogenhandel und die ganzen mafiösen Strukturen zerschlagen. Wenn er an der Macht kommt, dann will er. Und das ist ein Riesenproblem unter den Armen. Das ist wirklich so. Ein Riesenproblem. Der Duterte ist ein frommer Mann, der geht in eine große Kirche, der predigt dort, könnt ihr alles im Internet nachlesen. Und dann ist er an der Macht gekommen, weil die Leute finden, ja, das ist der Heilsbringer. Und er hat mit eiserner Hand hätte wirklich das Drogenproblem angefangen. Laut Polizeiangaben, 5.300 Leute wurden erschossen. Alles Drogendealer. Fragst du NGOs, also Nicht-Government-Organizations, das sind über 20.000. Wenn ein Christian Schneider folgst, der vor Ort ist, sagt, look, wie viel aus dem Dunstkreis, wo Jugendliche unterwegs sind, wo sie von der Straße weggeholt haben, wie viele von denen verschossen sind, dann langt es nicht mit 20.000, wenn man das hochrechnet. Dabei wird es wirklich auch anders gehen. Jesus-like, nach dem Prinzip, mein Königreich ist nicht über, sondern hebt von unten hoch. Ich habe einen kurzen Ausschnitt von Christian Schneider mitgebracht von Philippinen, wie das aussehen könnte, wenn man so praktisch anders anpackt. Und nicht Macht des Stärkeren gewinnt, nach dem Prinzip lebt. Wir schauen uns kurz an.
Liebe Freunde und Unterstützer, ich melde mich hier wieder aus Manila vom Rufdeck eines 40-stöckigen Wolkenkratzers. Wir schauen auf Manila herunter, auf die Stadt, in der wir gegen 50 Reha-Gemeinschaften haben. 40 davon sind in Partnerschaft mit Slumkirchen. Durch diese Partnerschaft finden jedes Jahr viele ihren Weg aus Hoffnungslosigkeit und Süchten, lernen die Liebe Gottes kennen, gehen zurück in die Schule oder bereiten sich durch Berufskurse auf ein selbstständiges Leben vor.
Napunta ako sa masamang bisyo, sa marihuana siya mo. Napunta ako sa lahat ng lansangan. Sa away, trouble. Tapos po, sa kahirapan din na. Kaya napunta ako sa
dito ko po nakuha yung lahat ng pangarap ko.
Talaga?
Yes, nakapag-aral na ako na trabaho. Tapos ngayon, magkatapos na kami. Malaking tulong sa amin itong Onesimo Foundation.
Pangarap ko muna yung unahin ko. Yung kunya, halimbawa na magtatapos muna ako ng pag-aaral kasi sa inya, papasok na din yung gusto kong profesyon na pagdodoktor.
Talaga? Liebe Grüße aus Camp Rock, diesem Ort, wo schon Tausende von Menschen ein neues Leben begonnen haben, weil sie Menschen begegnet sind, die sie lieben, darin den Geist von Jesus erlebt haben in ihrem Leben, der Veränderung schafft. Wir danken für eure Unterstützung und eure Gebete. bis zum nächsten Mal. Alles Gute.
Look, wir wissen nicht, ob die junge Frau jemals Ärztin wird. Das wissen wir nicht. Und ich will ihr den Traum nicht nehmen. Aber was wir wissen, wir können helfen, dass Menschen nicht mehr auf der Straße leben. Wir können helfen und Leute aufliften. Wirklich ein Königreich, wo andere hochhebt. Und sage, wir können tatsächlich einen Unterschied machen. Wir haben letztes Jahr, wir haben es erzählt, 10.000 Franken dahin gegeben und gesagt, look, wir möchten das unterstützen. Wir haben an MedAir letztes Jahr 18.000 Franken gespendet und gesagt, als Kirche, wo wir sagen, wir wollen bewusst so eine Kirche sein, die so ein anderes Königreich lebt. Wir wollen das. Wir wollen ein Statement machen. Und wir könnten gut das ganze Geld selbst buchen, aber nein, wir wollen bewusst sagen, gerade die Arme, die es nicht nur verdienen, sondern wir möchten ein Königreich bauen, wo upside down ist. Und Cäsar nicht mehr das letzte Wort hat. Look, wie können wir Cäsar besiegen nächste Woche? Jesus hat mal gesagt, wir sind Salz und Licht. Licht ist, was Dunkles helle macht und Salz konserviert, macht was haltbar. Das sind die Bilder, wo Jesus zu seiner Zeit braucht. Wie können wir das verkörpern nächste Woche? Look, ich gebe euch nicht 5 Punkte, 3 Schritte und macht dies und jenes, aber ich möchte euch 2, 3 Sachen kurz sagen. Das eine ist, look, haben wir jeden Tag, jeden blöden Tag, wo wir wieder aufstehen, haben wir den Mut zu sagen, wir haben ein entschlossenes Ja. Ein Ja zu dem neuen Tag. Ein Ja, ich folge dem dienenden König. Ich entscheide mich dazu. Ich folge dem dienenden König. Ja, mir sind die Geringsten nicht egal. Auf der Straße, mir im Arbeitsplatz, irgendwo, wo sie mir begegnen, das ist mir nicht egal. Ich tue mich nicht davon abwenden. Ja, ich bete hier und jetzt mit für Gerechtigkeit, dass dieses Königreich sich ausbreitet. Fangt jeden Tag mit so einem kurzen Statement an. Ihr wisst, ich bete 5 Minuten, schaffe es immer noch nicht länger. Aber das Teil von meinem Gebet, ja, ich folge dem dienenden König. Und ich will sehen, dass dieses Königreich gebaut wird. Und was Zweites, haben wir Mut zum Nein. Mut zu wirklich einem entschlossenen Nein. Da, wo wir mitbekommen, dass Mächtige sich auf Kosten von anderen durchsetzen, Leute, da müssen wir Mut haben, aufzustehen. Und jeden neuen Tag kannst du sagen, look, ich habe den Mut aufzustehen. Wenn im Kindergarten, in der Schule, an deinem Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, in der Familie sich Ungerechtigkeit breit macht, dann bin ich der Erste, der aufsteht und dagegen hält. Egal, was dabei rauskommt. Haben wir Mut zu Nein, wo sich das Böse wirklich durchsetzen will? An all den Orten, wo wir unterwegs sind, bis hin in der Kirche, haben wir den Mut zum Nein. Und das Letzte ist, lass uns aktiv Hoffnung verbreiten. Aktiv wirklich Hoffnung verbreiten. Wisst ihr, Hoffnung ist kein Gefühl. Einmal mal deutlich zu machen. Ne? Hoffnung hat nichts mit deinem Gefühl zu tun. Du kannst ein ganz miserables Gefühl haben und trotzdem ein hoffnungsvoller Mensch sein. Du kannst ein ganz tolles Gefühl haben, aber du bist überhaupt kein Hoffnungsverbreiter. Hoffnung ist eine Aktion, ist ein Entscheid. Dass ich sage, ich mache einen Schritt, dass es irgendwo besser wird, dass irgendwo eine Lösung entsteht. Für welches Problem bist du die Lösung? Man könnte auch so rumfragen. Du bist Teil von der Lösung, also lasst uns Lösungen erarbeiten, dass wirklich Gottes Reich hier konkret entsteht. Wir haben angefangen, Herr Mais, hier in den letzten Jahren ja, mit sozialen Initiativen und so weiter. Und wir haben auch so eine Kleiderbörse in Basel. Und letzte Woche kam wieder ein Ehepaar. Die kommen regelmäßig und holen sich immer wieder Kleider. Sie haben 4 Kinder. Und dann zahlen sie so 2 Franken, 3 Franken für irgendeine schöne Jacke, für so eine Winterjacke. Und dann habe ich mit ihnen geredet, so, gell, wie viel braucht ihr denn das und das noch und so. Ja, sie sind dankbar dafür, dass sie einfach so für ein paar Stutz so ein paar gute Klamotten haben können. Leute, das macht einen Unterschied in der Lehmatthalle, wenn da Leute reinlaufen, wo bedürftig sind. Und wir sie nicht einfach weggucken, sondern einfach stehen bleiben, mit ihnen reden, während der Woche, einfach so. Und ich bin dankbar dafür, wir können einen kleinen Unterschied machen. Wir können wirklich einen kleinen Unterschied machen. Wir haben den Deutschkurs vor Jahren angefangen. Und zeitweise waren da 50, 60, während der Flüchtlingskrieg, 50, 60 Flüchtlinge dabei. Und es war absolutes Chaos, wirklich, es war ein Chaos. Das WC sah aus, das wollt ihr alle nicht wissen. Jede Woche. Jeden Tag. Jetzt kommen im Schnitt so 10 bis 15 Menschen, die Deutsch lernen wollen, aus allen Herrenländern. Das ist Eritrea, Syrien, Südamerika, einen ganzen Teil momentan. Und es ist immer interessant zu sehen, wie Leute sich bedanke hinterher. Einfach Dankeschön sagen, dass ihnen einer geholfen hat, ein bisschen Deutsch zu sprechen. Das sind kleine Schritte, das ist nicht eine riesige Angelegenheit. Aber ich bin dankbar dafür, dass wir als Kirche dort leben und sagen, hey, wir möchten ein Königreich bauen, wo upside down ist. Wo Jesus-like ist. Und dazu lade ich dich ein, hab ein entschlossenes Ja, folgt diesem Jesus. Hab ein entschlossenes Nein, wo Ungerechtigkeit passiert und verbreit aktiv Hoffnung. Wir feiern jetzt das Abendmahl und ich kann dich nur dazu einladen, weil ich möchte ein bisschen das noch deutlich machen. Wenn du jetzt nach vorne kommst, hier an diese beiden Stationen und sagst, ich möchte das feiern. Wir feiern einen dienenden König. Wir erinnern uns an einen dienenden König und sagen, Glück, wir glauben an dieses Upside-Down-Kingdom. Und ich bin Teil von der Bewegung. Wenn du aufstehst und das Armband zu dir nimmst, dann hab das bitte vor Augen, du bist Teil von einem Königreich, wo Upside-Down ist. Du dokumentierst damit, ich folge dem dienenden König. Dann lebt das auch bitte. Also ich meine das ernst. Deswegen, lass uns den einfach so, ja, wir feiern Abendmahl, ist gut, das gehört auch zur christlichen Tradition, sollte man wieder machen. Nein, wir bezeugen da was mit und sagen, dieser König dient. Ergo, ich auch. Und deswegen gehe ich dahin und mache das. Und wenn du unsicher bist heute, hey, hab alle Freiheit, bleib sitzen. Bleib einfach sitzen, kein Problem. Ist nicht peinlich und gar nicht. Denk drüber nach. Ob du das wirklich willst, das ist mir wichtig. Du machst keinen Fehler damit. Aber vielleicht kommst du mit Jesus im Gespräch und sagst, hey, muss man das nochmal überlegen mit diesem Upside-Down-Kingdom. Okay? Ja. Ein paar gucken mich ganz betreten an. Darf ich euch bitten, aufzustehen? Das macht vieles einfacher. Ich bete noch und danach ist einfach Zeit, wo du nach vorne gehen kannst oder still für dich weiterbeten kannst. Jesus, danke, dass du uns vorangegangen bist. Danke, dass du ein Gott bist, der mir persönlich gedient hat und das immer wieder jeden neuen Tag macht. Ich danke dir dafür. Und Jesus, ich möchte selbst so ein Mann sein, der den Mut hat, immer wieder zu dienen und der sich dir um dieses Upside-Down-Kingdom hält. Heiliger Geist, ich bitte dich, erfülle uns wirklich mit diesem Mut und diesem Glauben, dass du mit uns durch diese Tage hindurch gehst und wir wirklich einen Unterschied machen können. Und diesen Cäsar, diesen Spruch, dass der Mächtige sich durchsetzt, dass wir zeigen, dass das nicht stimmt. Und wenn du möchtest, kannst du jetzt zum Abendmahl gehen und das nehmen und so still an dem Platz stehen bleiben oder dich wieder hinsetzen und mit Jesus so ins Gespräch zu kommen.